Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des Spielverlagerung.de Podcasts. Wir haben vor dem historischen Finale noch einmal eine Runde zusammengestellt, die sich sehen lassen kann, wie ich finde. Ich heiße willkommen René Maric.
Hallo.
Konstantin Eckner.
Hallo.
Tobias Wagner.
Hallo.
Und Martin Raffelt natürlich, mein Sidekick.
Moin.
Wir werden reden über das Finale, über das große, große Finale Deutschland gegen Argentinien. Aber bevor wir da hinkommen und uns in einem kleinen, in eine kleine Vorschau reinreden, sollten wir doch erstmal nochmal dieses historische Ereignis abhandeln, was es am Dienstag gegeben hat. Ein 7-1, gab es so noch nicht, weder in einem WM-Halbfinale, ich glaube sonst noch in irgendeinem anderen Halbfinale auch nicht, hat eher Seltenheitswert so ein Ergebnis. Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr es überhaupt glauben können, als ihr es gesehen habt?
Also ich war ein bisschen überrascht, was zustande gegangen ist. Ich fand's eindeutiger, als ihr im letzten Podcast angedeutet habt. Also ich glaube, ihr habt ja selbst gesagt, dass ihr eher Brasilien als den Favoriten gesehen habt. Ich habe gesagt, Thiago Silva ist der größte Ausfall. Da hat es ja bei uns in unserem Facebook-Redaktionschat Diskussionen gegeben, wo ein Autor, den ich jetzt nicht nennen möchte, gesagt hat, naja, man hat ja Dante und Henrique. Und man hat gesehen, ja, die kann man schon haben, aber es gibt nur einen Thiago Silva. Das war eigentlich für mich wirklich der spielentscheidende Aspekt. Und dann kamen ja noch ganz viele taktikpsychologische Sachen zu und natürlich die Chancenverwertung der deutschen Elf. Also.
Wobei man ja da jetzt sagen könnte, Thiago Silva ist ein Ausfall, okay. Vielleicht hätten sie mit ihm anders oder nicht verloren. Andererseits ist es ja nicht so, dass der Ausfall jetzt aus dem Himmel gefallen ist, sondern man hätte ja sich irgendwie mal drauf einstellen können als Brasilien, will ich jetzt mal so in den Raum werfen.
Das ist absolut so. Also man hätte anders spielen müssen. Ich habe mir auch gedacht, dass sie dieses 4-3-3, wovon es ja Gerüchte gab, dass sie das im Training schon einstudiert hätten, dass sie das spielen werden, dass sie das auch bewusst deswegen spielen, weil eben Thiago Silva fehlt. Und ich war dann sehr erstaunt, als sie eigentlich das 4-2-3-1 gespielt haben, dass sie immer spielen. Und da dachte ich mir schon, okay, das könnte Probleme geben. Da gab es eigentlich eine ganz gute Anfangsphase, aber da ist man dann eigentlich ziemlich viel weggebrochen und Deutschland hat sich da auch, finde ich, sehr gut befreit, allein schon was die Balance in der Entscheidungsfindung betrifft, den Rhythmus und wie man gespielt hat. Also Martins Analyse hat das ja eh alles sehr, 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 sehr gut geklärt.
Ja, sehr gute Analyse. Mal ein bisschen Eigenwerbung hier, das 7-1 auf spielverlagerung.de. Was man dann natürlich als Frage übrig bleibt im Nachhinein, war Brasilien so schlecht oder war auch Deutschland so gut? Konstantin, wie würdest du das beschreiben, die deutsche Leistung, jetzt mal rein auf die Deutschen gesehen?
Man hat die brasilianischen Schwächen sehr gut ausgenutzt, das war die Stärke Deutschlands. Es gab natürlich gute Ansätze, mit den zwei hohen Achtern zum Beispiel, damit hat man das auch sehr gut ausnutzen können. Aber man hat auch einfach davon profitiert, also wenn ich allein anschaue, was Groß für Freiräume hatte links, weil Bernard da in einer merkwürdigen Höhe des Mannorientierung gefangen war, die bis jetzt eigentlich eins der größten Mysterien ist, dass David Luiz ganz komische Vorstöße macht. Das ist ja bekannt, wenn man Chelsea geschaut hat zum Beispiel. Dass aber Bernard Höhe des deckt, das ist schon grandios gewesen, beispielsweise. Also man hatte natürlich da schon Vorteile gehabt. Zurück zu Deutschland. Das war also gut gespielt. Man hat über Müller zum Beispiel, Marcelo gut abschirmen können, wie gesagt, die beiden Achter, die ja quasi schon Zehner waren, das hat sehr gut funktioniert, man hat natürlich auch die Freiräume gehabt, man hat ausgenutzt diese Überzahl im Zentrum beispielsweise und man hat die Vertikalläufe Kediras gut eingebunden, das hat auch alles funktioniert und man hat natürlich auch jeden Schuss getroffen, also innerhalb zwischen der 23. und 29. Minute, da ist natürlich auch alles gefallen, also wenn ich mich erinnere an diesen Direktschuss dann von Groß, der auch reingeht, hätte man gleich halten können, aber trotzdem, da ist natürlich auch jedes Tor gefallen und es war auch dann, also Bierhoff hat es gestern selbst gesagt, es war dann wie eine Art Blackout bei Brasilien. Also das war dann nicht mehr irgendwie nachvollziehbar, was da überhaupt auf dem Platz los ist. Und ob es dann 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, das war quasi schon egal gewesen. Also spätestens nach dem 3-0 war eigentlich schon klar, wie es ausgehen wird.
Um dich da nochmal zu unterstützen, 10 Torschüsse von Deutschland in der ersten Halbzeit, 5 Tore ist ja auch eine wahnsinnige Quote.
Stimmt. Also wie gesagt, ist alles gefallen man hat die Leute ausgespielt und man ist nur noch auf eine rudimentäre Abwehr getroffen. Das war ja auch so eine Sache. Irgendwie Brasilien wollte dann nach dem 1-0 eben auch sofort zurückschlagen. Man war noch so euphorisch, weil in den ersten 10 Minuten hat es ja eigentlich doch relativ gut funktioniert. Beziehungsweise man hat das Pressing, auch wenn es chaotisch war und etwas unorganisiert, schlecht gestaffelt. Man hat aber trotzdem Deutschland unter Druck gesetzt. Und als es dann 1-0 stand, wollte man unbedingt sofort den Ausgleich schaffen, weil man noch unter diesem Adrenalineinfluss war, den wahrscheinlich Scolari in der Kabine verbreitet hat. Also nicht, was wir beim letzten Podcast diskutiert hatten, wo ich davon überzeugt war, dass Brasilien zurückhaltend in die Partie geht. Nein, man ist reingegangen wie gegen Kolumbien, nur dass man gegen Deutschland gespielt hat.
Es war auch interessant, das war auch der erste Rückstand tatsächlich bei dieser WM in einem K.O.-Spiel für Brasilien. Da hat man ja auch schon mal gemerkt, halt, ganz jenseits von der Taktik, dass das einfach dann nervös wurde, das Spiel.
Genau, und man muss es auch nochmal vergleichen, das Auftaktspiel, was natürlich auch eine hohe Drucksituation war, da lag man ja auch 1-0 hinten gegen Kroatien durch das Eigentor von Marcelo. Da hat man aber interessanterweise sehr ruhig weitergespielt, hat leichte Anpassungen vorgenommen mit Neymar, der dann tiefer agiert hat, in der Nähe von Paulinho. Aber man hat ruhig weitergespielt. Und gegen Deutschland hat man dann nach dem 1-0 versucht, nur noch in die Spitze zu spielen. Alle sind aufgerückt. Und bei jedem Umschaltspiel, bei jedem Schnellangriff von Deutschland standen dann noch 3 Verteidiger. Ich glaube, bei 3 von den 5 Toren am Anfang, oder bei den 4 Toren dann, stand doch irgendwie am Ende Marcelo auf der Linie hinter Schulz CSA. Das war reines Chaos gewesen. Und Deutschland hat es einfach ausgenutzt. Es war ja dann den Spielern fast schon peinlich gewesen irgendwann.
Ja, es wurde auch nachhinein gesagt, dass man in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen zurückgeschaltet hat und auch gesagt hat, man will den Gastgeber nicht ganz blamieren, was man am Ende dann trotzdem getan hat mit 7-1. Aber war schon ein Spiel für die Geschichtsbücher, kann man sagen.
Ja, also ich hätte mir auch gewünscht, dass Herr Neuer jetzt als Innenverteidiger aufstellt, aber das war für mich eigentlich eine Enttäuschung. Das hätte man noch viel spektakulärer gestalten können in der zweiten Halbzeit.
Tobias, die anderen beiden hatten jetzt das große Glück, über das schöne Spiel dieser Woche reden zu dürfen. Dich werde ich jetzt befragen zu dem eher, naja, doch etwas drögen Spiel, wo ja dann immer nachhinein gerne gesagt wird, das ist ein Spiel für Spielverlagerung, Autoren, für Taktikfreunde. Du darfst jetzt mal der Welt erklären, warum das Spiel nicht für Taktikfreunde war.
Ja, also es ist immer eine Frage, was man jetzt an der Taktik tatsächlich interessant findet. Also ich persönlich fand es auch gar nicht so schlecht, wie es jetzt geredet wird. Also natürlich vom Spielaufbau ist das immer noch bei Argentinien ja generell gruppentaktisch, mannschaftstaktisch grauenhaft, weil da die Schlüsselspieler nicht vernünftig eingebunden sind. Aber ich muss schon sagen, was jetzt Defensivtaktik angeht, hat Argentinien in dem Sprung doch in dem Spiel einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Also ich war eigentlich recht positiv angetan, gerade auch davon, wie Argentinien durch eigentlich eine aus meiner Sicht ganz gute Anpassung im Pressing das hinbekommen hat, diese Auslösen der Angriffe über die Halbräume, Flügel von Holland zu verteidigen, dass also die Außenstürmer sehr früh weit rausgerückt sind, aber jetzt ohne direkt mannorientiert in den Zweikampf zu gehen, sondern das so zu stellen. Stürmer sind auch gut rübergerückt, dass man halt eben nicht so diagonal über die Flügel wieder halb ins Zentrum reinkam und so diese Kombination starten konnte, wo man halt diese starken Paare hatte, wie zum Beispiel Robbenkreuth oder halt Blind, Snyder. Und dadurch haben sie das eigentlich ganz gut kontrolliert. Sie haben quasi den Niederländern so ein bisschen aufgezwungen, dass sie dann mit dem Rückpass übers Zentrum eröffnen müssen, wo dann halt durch Rückwärtspressing natürlich die Möglichkeit für Ballgewinne war. Andererseits auch dadurch, dass man dann zwei ausnahmsweise mal kompakten Viererkettenkickball stand, und halt auch die Schwierigkeit war, da durchs Zentrum jetzt mit der Kreativität, die halt da war, durchzukommen. Also in dem Sinne muss ich sagen, zumindest aus Sicht von Argentinien, eine positive Überraschung aus taktischer Hinsicht.
Also ich würde dann sagen, zumindest aus defensiv-taktischer Hinsicht.
Ja, das hatte ich
also,
auch genau.
Also das Gegenpressing hat ja meiner Meinung nach eigentlich schon die ganze WM über ganz gut funktioniert. Die sind da relativ griffig und gallig da auch bei. Das sind auch eins der Teams, die nicht so früh zurückrücken. Und jetzt halt auch, wie du gesagt hast, also ich fand es interessant, dass die tatsächlich jetzt sehr viel kompakter standen als noch in den Spielen zuvor.
Ja.
Wobei andererseits, du hast es schon so angedeutet, diese Einbindung der Starspieler. Könntest du da vielleicht nochmal 2-3 Sätze zu sagen?
Ja gut, also jetzt war es natürlich dadurch, dass Di Maria ausgefallen ist, nur noch Messi und, weiß nicht, Higuain vielleicht. Und die standen natürlich jetzt schon vorne ziemlich isoliert. Messi hat mit Laufe des Spiels immer mehr versucht, überall auf dem Feld irgendwo mal Ballkontakte zu sammeln. Aber es war natürlich schon sehr schwierig. Also, was du gerade angedeutet hast, während man in den vorigen Spielen noch sehr stark auch Offensivpräsenz erzeugt hat, oft mit 4 Angreifern und dadurch halt dann auch ganz gute Möglichkeiten fürs Gegenpressing hatte, waren die beiden jetzt durch diese kompaktere Stellung des Mittelfelds, insbesondere die tiefere Position der Flügelstürmer, schon auch noch ein bisschen isolierter, was natürlich dann auch negativ war. Generell zur Einbindung hat René ja genug geschrieben, da muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, oder? Also René kann es wahrscheinlich schöner beschreiben als ich.
Also René hat die Analyse nach dem Viertelfinale geschrieben, Argentinien gegen Belgien war das damals, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, worauf du dich gerade beziehst.
Ja.
Genau, und da hat es also Argentinien schon sehr stark kritisiert, René. Würdest du das jetzt nach diesem Spiel auch noch aufrechterhalten, diese Kritik?
Klar. Ja. Also ich fand ihn auch verbessert. Auch aber auch teilweise wegen des Gegners. Also ich glaube, die Spielweise der Niederländer, besonders in diesem Spiel, liegt ihnen. Und sie konnten auch bisschen, ja, sie waren auch doch ein bisschen generell verbessert. Und ja, und das Spiel gegen Belgien, also das war für mich wirklich eins der schlechtesten Spiele, was das Spiel im Vergleich zum Talent, was auf dem Platz steht, betrifft. Also da würde ich die Kritik natürlich nicht zurücknehmen und finde es aber auch ganz gut, dass sie sich ein bisschen gefangen haben. Und ich fand sie auch in der Qualifikation besser als bei der WM eigentlich. Es waren ja auch mein Top-Favorit auf den WM-Titel vor der WM, auch während der WM, wo es dann auch in der Gruppenphase auch ein bisschen Kritik innerhalb der Redaktion auch wieder an mir gab. Aber okay, jetzt sind sie im Finale. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es gewinnen. Sie sind einfach eine Mannschaft, die macht von den ganzen Abläufen her, von der Spielweise her, die machen ein Spiel einfach ziemlich zäh. Und das schaffen sie bis jetzt gegen jeden Gegner. Es ist für sie auch zäh, aber sie spielen dann ein bisschen durchschlagskräftiger dabei. Also ein kleines bisschen in einzelnen Momenten. Es ist oft schwach, aber sie haben...
Ich denke, das Wort Momente beschreibt das eigentlich ganz gut, oder? Also sie haben dann ihre Momente halt. Irgendwann schaffen sie es dann doch mal Messi einzubinden oder...
Ja, das ist diese individuelle Qualität in der Offensive und so rein strategisch ist die generelle Aussichtung gar nicht so schlecht. Also ich habe es ja auch sehr kritisiert für die Spielweise am Ende vom Belgien-Spiel. Aber im Endeffekt ist das halt, wenn man sich so gegen so einen Gegner wie Belgien, die hätten wahrscheinlich wirklich auch weiterhin so passiv spielen können. Es hat eigentlich nur am Anfang der Umstellung, wo sie dann wirklich sehr tief spielten, so eine instabile Phase gegeben, da haben sie sich gefangen und dann hat es eigentlich die ganze Zeit funktioniert. Es ist halt wirklich Minimalistenfußball, was das betrifft. Alibi Celeste, aber sie machen es eigentlich ganz gut und sie stehen eigentlich, wenn man ehrlich ist, trotz aller Kritik, die ich berechtigt finde, stehen sie eigentlich verdient im Finale, wenn ich mir alle Mannschaften ansehe, die in ihrem Teil von dieser Turnierhälfte waren.
Interessanterweise, ich hatte eigentlich vor der WM gedacht, dass diese Turnierhälfte die schwerere wird, aber im Nachhinein so gesehen hast du fast schon recht. Also ich wüsste da jetzt niemand, der den streitig, das hätte wirklich streitig machen können, der Turnierhälfte, gegen Niederlande 0-0. Jetzt haben wir also zwei Halbfinals, einmal 7-1, ganz deutlicher Sieg, einmal 0-0, starke Defensivleistung, aber darüber hinaus nicht viel mehr. Was können wir uns jetzt für ein Finale erwarten, Martin?
Also das ist relativ schwer zu sagen, finde ich, weil eben Argentinien diese sehr merkwürdige Spielweise hat, sie machen das Spiel kaputt, kann man eigentlich sagen. Auf der anderen Seite ist Deutschland eine Mannschaft, die eigentlich sehr gut verhindert, dass das Spiel kaputt geht und Deutschland macht das Spiel ganz, geht einfach mal ganz dreist, durch die ja doch sehr konstruktive Art und Weise im Mittelfeld, durch das recht aktive Pressing, was so eine ganz angenehme Ordnung erschafft. Also man hat das auch in der Anfangsphase vor dem ersten Tor gegen Brasilien gesehen, dass das zwar ein aggressives Spiel war, ein vertikal geführtes, aber doch in so einer gewissen Ordnung doch immer abgelaufen ist. Und die beiden Pole werden so ein bisschen aufeinandertreffen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Argentinien effektiv um das deutsche Pressing rumkommt. Und auch nicht, dass sie mit ihrem mit ihrer unsauberen Organisation wirklich Zugriff aufs deutsche Aufbauspiel finden. Deswegen denke ich, dass Deutschland das Spiel dominieren wird. Ich finde es aber sehr schwer abzuschätzen, ob sie daraus dann auch Durchschlagskraft oder wie viel Durchschlagskraft sie daraus entwickeln können. Und auf der anderen Seite, wie sehr Argentinien in der Lage ist, dann über Messi gegebenenfalls mal so Nadelstiche zu setzen. Also ich kann mir vorstellen, dass Deutschland irgendwie 60% Ballbesitz hat und 0-1 verliert. Aber ich tendiere eher dazu, dass sie das Spiel kontrollieren und eventuell sogar relativ souverän gewinnen. Das hängt da sicherlich auch ein bisschen von den Momenten ab, wann da mal ein Tor reingeht und wann vielleicht eine Chance vergeben wird oder so.
Gehen wir mal dann direkt rein ins Spiel. Und dann die Frage aller Fragen natürlich, wird Löw bzw. soll Löw im Vergleich zum Halbfinale umstellen? Und wenn ja, was? Eisiges Schweigen.
Ja, ich finde, du, da muss jemand stellen und niemand anspricht.
Gut, Konstantin.
Ach so. Selber durch. Ja, das war ein Mist, aber auch. Wird wahrscheinlich nichts umstellen. Einzig, was sein könnte, dass Hummels doch nicht fit wird, wobei man davon ausgehen sollte, dass er es wird. Ansonsten glaube ich nicht daran. Er hat gegen Brasilien jetzt nicht umgestellt. Er wird jetzt auch nicht im Finale umstellen. Er wird eher dann versuchen, mit der Höhe der einzelnen Akteure, vielleicht, wie werden die Außenverteidiger eingebunden, könnte man versuchen, vielleicht etwas stärker einzubinden. Gegen Argentinien könnte ich mir zumindest vorstellen, gegen deren Gegenbeispiel, wie werden die Achter ausgerichtet, gibt es da Räume, die man besser angehen kann, vielleicht, ich weiß nicht, Groß gegen Villa vielleicht, wobei da könnte man vielleicht Sabella umstellen, dann eher Groß gegen Mascherano, zum Beispiel da könnte man versuchen, einiges zu machen, aber er wird personell, glaube ich, nicht umstellen. Ich sehe jetzt auch niemanden, den er bringen könnte. Schürrle ist sein Edeljoker und von den anderen hat sich jetzt keiner aufgedrängt. Also.
Ja, generell ist, glaube ich, so die Frage, wo man am ehesten eine Änderung erwarten kann, ist die Offensive. Also gut, nach 7 Toren klingt das ziemlich merkwürdig, aber es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich Klose, Müller und vor allem Özil auch gegen Brasilien kein besonders gutes Spiel gemacht hat und dass die Offensive an sich nicht besonders gut funktioniert hat. So seltsam das klingt.
Man muss es ja auch sagen, tatsächlich die Tore haben wir hauptsächlich Kroos, Khedira, ja. Kroos 2, Khedira 1 und dann Schürrle 2
ja.
Und 1 Müller, 1 Klose. Also
ja,
das ist jetzt Müller, nicht unbedingt
Müller nach einer Ecke und ja, das 2-0
war tatsächlich Versuch.
Der einzige Spielzug, wo auch mal die ganze Offensive funktioniert hat. Wobei das 3-0 schon könnte man auch zählen, also wo dann Özil nach rechts ruschiert war und diesen Pass auf Lahm durchsteckt. Das war auch ganz gut. Deswegen vermute ich auch, dass jetzt Özil war auf jeden Fall schon besser im Spiel als zuvor und deswegen vermute ich, dass Löw nichts machen wird, aber man könnte schon über ein bisschen was nachdenken, also etwas falschere 9 mit, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, Götze Mittelstürmer zum Beispiel.
In jedem jetzt, also du bringst ja immer wieder falsche 9 und auch Kramer muss irgendwann noch kommen. Aber
Kramer ist in dem Spiel glaube ich nicht notwendig.
Okay,
aber es würde doch schon sehr überraschen, wenn Götze in dem Finale kommt.
Ja, also ich glaube auch nicht dran, aber es wäre zum Beispiel eine Variante, einfach um Mascherano ein bisschen umfassender noch zu beschäftigen. Also bis jetzt war es immer so, dass irgendwie um ihn herum relativ wenig Dynamik war. Die Gegner sind nicht so richtig, haben nicht geschafft, wirklich eine Ballzirkulation um die argentinische Doppelsechs herum zu etablieren. Und Mascherano so zu umspielen, sondern Mascherano musste immer in irgendeinen, ja, in die Dynamik des gegnerischen Angriffs reinrücken und konnte sie dann zerstören, so, weil der Gegner sich daraus nicht mehr lösen könnte und Götze könnte ein Punkt sein, der das besser hinbekommt. Vielleicht auch als Einwechslung eine Variante. Aber ansonsten, ja, könnte man, würde er jetzt wahrscheinlich allein aus Gründen der Öffentlichkeit nicht machen, aber Schweinsteiger als Achter und Lahm als Sechser wäre auch eine Variante, um noch ein bisschen mehr technische Qualität in die höheren Räume zu bringen. Aber auch alles jetzt nicht so, dass man sagt, das wäre jetzt total der durchschlagende Wechsel und das würde so extrem viele Vorteile mit sich bringen, sondern das sind Alternativen.
Ich muss ja auch dazu sagen, dass er eigentlich keine Alternativen hat in der Abwehr. Also er könnte nur wieder Boateng auf den Rechtsverteidigerposten stellen. weil er hat ja die anderen Außenverteidiger oder potenziellen Außenverteidiger in der ganzen WM nie gebracht. Jetzt im Finale, da hat er eigentlich vergessen.
Dann stimmt, ja.
Also das wär, nur im Großkreuz, die machen nicht ihr Debüt und nicht, die machen nicht ihr WM-Debüt jetzt im Finale gegen Argentinien. Also,
wäre auch, glaube ich, auch seltsam, auch ja, gegenüber der Mannschaft als Zeichen wahrscheinlich dann.
Ja, auch die Spieler, also ich weiß nicht, ob das jetzt
als Zeichen so gut ist. Der Mannschaft gegenüber, oder was, Tobi? Hm? Reden wir jetzt über Zeichen gegenüber der Mannschaft, oder?
Naja, aber nein, du musst ja auch bedenken. Also wir reden jetzt darüber, ob es realistisch ist. Ob es gut ist, ist natürlich, kann man natürlich die theoretische Diskussion starten. Also ich bin ja sowieso Großkreuzfreund, also, ich glaube alle hier.
Es ist eigentlich nur eventuell der Mittelstürmerposten, eventuell dann auch der Posten des Rechtsaußens, wenn Müller wieder nach vorne geht. Und ansonsten, glaube ich, wird nichts verändert. Maximal noch die Abläufe im Passing, die werden sicher angepasst werden an den Gegner.
Ja.
Und da wird dann sein, dass sie vielleicht dann ein bisschen stärker 4-4-1 einstehen statt 4-1-4-1 oder solche Sachen. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Mehr wird es, glaube ich, auch nicht geben. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube,
übrigens teilt das auch. Wir haben im letzten Podcast eine interessante Alternative vergessen, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt. Großkreuz könnte links außen spielen. Ich glaube, das würde in der Mannschaft relativ gut funktionieren. Also wird nicht passieren, aber fällt mir nur gerade so ein.
Martin, unser Mann für die Hipster-theoretischen Alternativen.
Gerne.
Ich bin ja immer noch für Durm im Mittelsturm.
Bevor es jetzt wieder zu hipsterig wird, machen wir mal die andersrum Frage. Ich glaube nämlich, da sind ja noch ein paar mehr Fragezeichen da an René. Was glaubst du, wie werden die Argentinier spielen? Werden sie an diesem 4-4-1-1 festhalten?
Ich denke schon. Wobei, ich könnte mir auch ein asymmetrisches 4-3-1-2 vorstellen bei Sabella, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie beim 4-4-1-1 bleiben. Aber wie gesagt, es kommt, Aguero könnte wieder spielen, so ein asymmetrisches 4-3-1-2, wo die linke Seite Richtung Lahm ein bisschen geschoben ist und sie quasi Höhe des Freilassen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Also jetzt nochmal kurz einen Schritt zurückgegriffen, vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht so die WM verfolgt haben. Soll es ja vielleicht auch geben, nicht jedes Argentinien-Spiel, sind ja doch eine der, also was zumindest was Grundformation angeht, flexibelsten Mannschaften.
Ja, also die haben im ersten Spiel, die erste Halbzeit mit einer Fünferkette, Dreierkette gespielt. Mhm. Sie haben in der Qualifikation 4-4-2 gespielt, 4-2-2-2, 4-4-1, 4-2-3-1, 4-3-1-2 haben sie dann am öftesten genutzt und hatten auch davon unterschiedliche Varianten. Also ohne Di Maria ist eigentlich nicht zu erwarten, dass sie so ein asymmetrisches 4-3-1 nutzen, obwohl es eventuell ziemlich interessant wäre, um Lahm eventuell anders zu bedrängen, auch das Zentrum ein bisschen anders zu versperren, die Innenverteidigung. Es wäre eventuell ganz interessant, aber ich glaube, sie bleiben beim 4-4-1-1 und werden nur ein bisschen die Bewegung der Flügelstürmer ein bisschen anpassen, schätze ich.
Wobei du 4-3-1-2 ja doch machen kannst, indem du Lavezzi bringst als Nebenmann für Higuain, der dann auch leicht nach links schiebt, und Perez als linken Achter.
Ja, ja.
Messi leicht in seinen Grundraum nach rechts abdriftend, wie ja dann eben als rechten tieferen Achter oder als 6-Achter könntest du also schon machen, weil Perez wäre dann der Mann. Da könnte man einfach Lavezzi und Perez auf eine Seite bringen.
Klar, aber so wie ich Sabella einschätze, würde ich mir eher vorstellen, wenn das macht, dann macht das eher, um Aguero ins Spiel zu bringen, als wirklich aus jetzt größeren taktischen Überlegungen, wobei die natürlich dann eine Rolle spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er es wirklich macht mit Aguero, Lavezzi, going vorne, Messi, Zehner und dann Perez halblinks. Aber ich glaube, er bleibt bei 4-4-1-1.
Wobei ich schon denke, dass so eine Anfassung Sinn machen würde, ne? Weil ich hatte ja gerade so ein bisschen schon beschrieben, wie das Pressing funktioniert hat gegen die Niederländer, wo es halt Sinn gemacht hat, gerade die Außen, die äußeren Halbräume zu versperren. Und sie haben ja im Grunde das Zentrum so angeboten und das macht ja gegen Deutschland mal so gar keinen Sinn, das zu tun. Weil dann, ja, Deutschland das ja genau liegt, die wollen ja darüber aufbauen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass so eine Verschiebung Richtung mehr Zentrumskompaktheit mit einem Zehner hinter den beiden Stürmern, also tendenziell würde ich sagen, eher sinnvoll auch, oder?
Ja. Sinnvoll, eine Frage, andere Seite, ob es dann wirklich kommt, natürlich.
Ja, gut, das weiß ich ja nicht.
Ja gut, aber man muss mal dazu sagen, Isabella ist vielleicht ein komischer Kauz und macht auch einen merkwürdigen Eindruck und war am Anfang des Turniers auch sehr in der Kritik. Aber die Entwicklung ist doch schon da. Hat man ja auch gestern gesehen. Eigentlich ganz gut angepasst und auch ganz gut verändert. Defensiv-taktisch, aber auch offensiv-taktisch, also beziehungsweise so, was dann so die vorderen Räume angeht, wie man dann über rechts überladen hat und so. ist nicht unbedingt so, dass er jetzt da nicht aktiv wird. Überraschenderweise, finde ich.
Hm? Ihr verhakt euch jetzt gerade wieder so ein bisschen in dem letzten Spiel. Wir wollten eigentlich vorausgucken auf das kommende Finale so.
Wir sind gerade dabei auszuloten, auch, wie gut die Anpassungen von Sabella sind.
Naja, klar. Die Frage ist halt, ihr seid jetzt bei der Vergangenheit wieder, wie gut waren die in der Vergangenheit? Und was wollte ich denn jetzt eigentlich?
Wir können nicht wissen, wie die in der Zukunft sind, die Anpassungen. Ja, echt. Das ist ganz schwer. Ansonsten mache ich mein Wettbüro auf.
Ja, mach mal.
Wenn ich weiß, wie die Anpassungen dann schon sind und wie die Aufstellung ist und so.
Ja, man muss ja auch sagen, also das mit den Flügelüberladungen, auch insbesondere auf rechts, das war ein Mittel, das läuft schon über das ganze Turnier. Das war jetzt nichts, was nur im letzten Spiel war.
Auch wieder im Finale dann?
Macht ja Sinn, ne? Weil Deutschland verteidigt die Flügel ja nicht so mit vielen Leuten, sondern wir sehen halt immer zu, dass sie dann im Zentrum die Präsenz haben. Das heißt, wir lassen auch gerne mal Flanken oder im schlimmsten Fall sogar so Rückpässe zu. Und das macht ja schon Sinn, das zu forcieren, eigentlich auch gegen Höwe, dass der jetzt vielleicht auch nicht so spielstark ist, dass man also auch versucht, ihn im Pressing zu isolieren und dann da auch die Angriffe zu einzuleiten. Kann ich mir schon vorstellen.
Martin, du wolltest gerade was dazu sagen?
Ja, die Frage ist, ob man es hinkriegt, ne? Weil Deutschland hat halt ein deutlich stärkeres leitendes Pressing in der ersten Linie.
Ja, nee, das wird das große Ding sein. Dass ich
alle anderen
jetzt mal 60% Ballbesitz angesprochen. Mein Holland hatte jetzt, glaube ich, am Ende 54 oder 55. Also ich würde sagen, Deutschland schafft es locker über 60, wenn nicht 65. Also weil genau aus dem Grund, dass sie nämlich das Pressing so gut leitend anlegen, dass Argentinien gar nicht erst in diese Bereiche kommt. Ja, denke ich auch. Also die werden nicht häufig diese Situation spielen können, aber wenn sie es könnten, würden sie es fokussieren.
Wie wird Deutschland mit Messi umgehen, Martin?
Wahrscheinlich gut. Schweinsteiger und Khedira haben beide schon mehrfach vor allem Schweinsteiger in der Vergangenheit bewiesen, dass sie da einen guten Rhythmus haben, dass sie da schon gut zurechtkommen und ihn sehr gut abdrängen, wenn er am Ball ist, sich nicht überlaufen lassen und sich auch so positionieren, dass er entweder nicht an den Ball kommt oder dann da nicht viel machen kann. Das war so ungefähr das, was jetzt auch gegen Holland relativ effektiv war. Und ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Die Frage ist dann, wohin er rumdriftet. Und ich tue mich schwer, mich in die gesamte Dynamik von Argentiniens Spielaufbau reinzudenken und der deutschen Reaktion dafür, weil grundsätzlich könnte es natürlich ein Problem werden, wenn jetzt Groß und Khedira irgendwie beide weit aufrücken, dass Messi dann irgendwie da hinter den beiden Achtern im Halbraum den Ball kriegt und dann 1-gegen-1 auf Schweinsteiger zulaufen kann. Wäre ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, das wird, wenn, dann sehr selten vorkommen. Deswegen.
Wobei man ja schon auch bei Argentinien häufig versucht, mit Mascherano abzukippen, um halt hinten kurz ein bisschen Freiheit zu bekommen, weil ja dann, wenn man Dreierkette zurückkippt, häufig die zwei Stürmer ein bisschen eher zurückbleiben. Und da baut Mascherano auch häufig mit langen Diagonalbällen auf, dass man halt in diese Ballungszonen zum Beispiel auf rechts kommt, um dann gar nicht das quasi konstruktiv dahin zu spielen, sondern erstmal den Ball in die Zone bringen und dann kann man immer noch gewinnen.
Ja, das kann sein. Wobei wahrscheinlich wird sowieso wieder so laufen, dass da Rojo links spielt, der jetzt nicht so die Gefahr ist, wird vermutlich Müller seine Pressingrolle wieder spielen wie gegen Frankreich und Portugal, dass er da so einrückt neben Klose und dann wahrscheinlich noch groß oder also nur ein Achter hinterherrückt und so dahinter ein bisschen doppelsechsmäßig man organisiert ist und auch Özil dann ein bisschen tiefer und eingerückter steht, womit man dann relativ fix ziemlich viel Kompaktheit über den Raum kriegen würde. Also mit zum Beispiel Özil, Schweinsteiger, Khedira relativ eng über dem Halbraum und dann Groß noch, der da noch von vorne zurückkommt, dürfte es relativ kompakt sein, glaube ich. Also ich habe schon eigentlich ein gutes Gefühl. Ja. Aber bei Messi weiß man natürlich nie, es kann auch sein, dass er einfach mal irgendwo den Ball kriegt und mit dem ersten Ballkontakt zwei Leute zerstört, dann noch den dritten und dann auf die Abwehr zuläuft. So, also kann man sich nie völlig sicher sein, aber grundsätzlich traue ich das Deutschland schon zu, auch vom Rhythmus her.
Ist jetzt alles sehr, sehr pro Deutschland, muss man sagen. Kann sich jemand irgendwie einen Spielverlauf so rein theoretisch vorstellen, der eher für Argentinien spricht?
Ja, das ist man klar vorstellen immer, ne? Irgendwie so ein Ding, wie Martin gerade beschrieben hat, frühes Tor für Argentinien, dass man dann immer mehr gezwungen wird, auch ein bisschen Risiko zu gehen. Man muss ja schon generell sagen, dass die Deutschen in ihrem auf Dominanz ausgelegten Spiel auch immer darauf Wert legen, extrem viele Leute hinter dem Ball zu halten. Das ist ja auch mit der Grund, warum die Offensivspieler mitunter so unglücklich aussehen. Weil man halt eigentlich immer versucht, mit 7, 6 Leuten hinter dem Ball zu sein. Und das müssten sie dann halt auch so ein bisschen aufgeben. Das ist natürlich die Frage, inwieweit dann sofort die Stabilität in Gefahr gerät. Zurückgelegen haben sie ja, glaube ich, noch gar nicht, ne?
Gegen Ghana.
Gegen Ghana, ganz
gegen, kurz mal. Gegen Ghana zwischendurch.
Aber das war ganz, oder kam ja relativ schnell der Gegenschlag.
Also da müsste man gucken, wenn jetzt wirklich irgendwie so ein durchgerutschter Ball, so ein Messi-Dribbling oder so, was dann passieren kann, das ist halt, das weiß man halt auch nicht, weil man die Situation nur so nicht gesehen hat.
Es wird ja auch spannend sein, wenn Deutschland eben kein frühes Tor erzielt, also gegen Brasilien 10. Minute oder so und gegen Frankreich 12. Minute. Also es wäre schon die Frage, wenn Deutschland eben nicht so schnell in Führung geht, wie sie dann damit umgehen, ob sie dann weiter ganz sturig ihre Dominanz im Ballbesitzspiel ausspielen, immer wieder ganz sturig ihre Angriffe vortragen, ob sie dann irgendwann etwas nervös werden. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber man weiß natürlich nicht, wie so ein Finale dann vielleicht auch nochmal wirkt. Ob dann vielleicht doch irgendwie, wenn es zur 60., 70. Minute immer noch 0-0 steht, ob man dann immer noch so bleibt und immer noch so ganz nach Plan agiert oder ob man dann vielleicht doch mal eine verrückte Aktion macht. Und vielleicht dann mal irgendwie ganz verrückt aufrückt und auf einmal ist dann doch zwischen den Raum alles frei, Messi und Aguero kombinieren sich durch oder sowas.
Wobei ich auch glaube, dass man wirklich sehr lange das sehr ruhig betreiben.
Ich glaube auch
man,
sehr lange.
Weil man jetzt halt wirklich das Selbstbewusstsein hat und gibt ja immer noch die Verlängerung. Also interessant wird es wahrscheinlich erst, wenn es nach 100 Minuten noch 0-0 steht. Also, und dass man wirklich so die Gefahr der Lotterie präsent wird.
Bei dieser WM war ja ein bisschen auffällig, dass es so ab der 70. Minute dann aber manchmal etwas offener wurde, weil dann doch die Kräfte nachlassen. Finale ist in Rio, wird gutes Klima sein, gutes Wetter.
Oh, da werde ich gleich mal den Wetterbericht reinmachen, aber jetzt sind wir weiter.
Ja, also zumindest ist es auch, wird anstrengend sein, die ganze Sache da beim Finale. Ab der 70. Minute werden die Kräfte nachlassen. Ist auch nochmal eine Frage, wie fit sind Khedira und Schweinsteiger gegen Frankreich? Waren sie es nicht jetzt gegen Brasilien, das kann man nicht werten. Das war 45 Minuten anstrengend, aber danach oder vielleicht 35 Minuten auch anstrengend.
Da kommen aber auch wieder, noch direkt dazu, was Konstantin gesagt hat, da kommen ja auch viele Faktoren pro Deutschland dann zusammen. Also Deutschland hat halt ein Spiel mehr Pause, keine Verlängerung und dann im Spiel selbst, dadurch, dass sie sehr wahrscheinlich die dominierende Mannschaft sind, auch wahrscheinlich weniger Belastung als die Argentinier, wenn sie denn tatsächlich jetzt wieder so kompakt spielen, wie sie das gegen die Niederlande halbwegs erfolgreich versucht haben, werden die auch einen relativ hohen Laufaufwand haben, sodass ich mir schon vorstellen könnte, dass selbst dieser Faktor Kraft trotz des Klimas und dem Heimatvorteil vielleicht sogar pro Deutschland spricht.
Um dir jetzt mal da unterstützende Fakten hier zu geben, Rio de Janeiro sollen es Samstag so 24, 23 Grad werden, Luftfeuchtigkeit so um die 60%, ist jetzt auch nicht die höchsten Werte, hatten wir bei dieser WM schon höhere Werte auf jeden Fall.
Aber es ist trotzdem, wird anstrengend sein.
Es wird natürlich anstrengend sein, aber es ist natürlich was anderes als jetzt da.
Aber das ist ziemlich genau das Klima, was wir heute haben. Das kann ja jeder ganz gut einschätzen. Also das ist nicht schlimm. Also heute war es genau, ja auch schwül, so ungefähr 60-70% Luftfeuchtigkeit und 23-24 Grad.
Und Deutschland ist ja auch die Mannschaft, die bisher mehr gelaufen ist als Argentinien bei dieser WM. Ja. So, liebe Leute, wir haben bis jetzt am Ende unserer Podcasts immer so eine kleine Tipprunde gemacht. Aber wir waren, muss man einfach mal sagen, bei dieser WM eher leidlich erfolgreich. Da haben wir nicht relativ viele vorhersagen können, richtig? Hatte jemand Niederlande Argentinien richtig letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Also bei Deutschland lagen wir alle komplett falsch.
Nein, ich hatte Deutschland-Sieg getippt.
Du hast einen Deutschland-1-0-Sieg getippt.
Ja, natürlich. Mit einem späten Tor. Hätte ich Deutschland 5-0 sagen sollen, oder was?
Naja, aber mit Deutschland 1-0-Sieg mit einem späten Tor war jetzt ja auch jetzt... Der hätte so einen Tendenzpunkt bekommen, sagen wir es mal so.
Ja, passt ja. Ist ja nicht völlig falsch.
Ja, gut. Deswegen, aber ich wollte deswegen jetzt mal diesmal eine andere Frage stellen. Und zwar, wer glaubt ihr, wird der Schlüsselakteur dieses Finales werden? René.
Mascherano und Gago oder Mascherano und der Typ, der statt Gago spielen darf, die könnten ziemlich entscheidend sein, oder?
You're not alone. Ja,
das mag sein, aber du musst immer noch, Schulz ist immer die Begründung, warum Mascherano und Gago jetzt hier die Schlüsselspieler sind.
Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland gut die Räume in der horizontalen Kompaktheit bei Argentinien öffnet und dann hängt viel davon ab, was genau Mascherano dagegen macht und wie er spielt.
Also könnte es in guter und in schlechter Hinsicht der Schlüsselspieler sein.
Ja, könnte halt sein, dass er wie üblich sehr, sehr gut ist und das gut für Argentinien ist, oder er ist nicht ganz so gut wie sonst und das würde dann natürlich Deutschland ein bisschen entgegenkommen.
Konstantin, wer sind deine Schlüsselspieler?
Entweder Groß oder Mascherano. Das kommt jetzt noch etwas auf den Spielverlauf drauf an, aber entweder wird Mascherano da erstens als Defensivstratege gut die Dynamik bei Deutschland stoppen, die Ballzirkulation unterbrechen und gleichzeitig ein paar öffnende Pässe spielen, oder Groß wird in die freien Räume vorstoßen, auch sehr gute Pässe spielen wie immer und gleichzeitig noch etwas Drang nach vorne entwickeln und vielleicht zwei zweite Bälle kriegen, die dann in gefährlichen Situationen enden und der vielleicht sogar ein Tor schießt.
Tobias, würdest du dem widersprechen? Oder andere Spieler noch?
Na, ich bin jetzt ein bisschen beleidigt, dass der Konstantin mir beide Spieler weggenommen hat. Also genau die beiden wollte ich auch sagen.
Dito.
Also Groß und Mascherano. Also, weil Groß, also am ehesten noch Groß auf jeden Fall, weil die angesprochenen Anpassungen im Pressing werden ja auf jeden Fall auch die Achter wieder betreffen. Das hatte Martin ja schon beschrieben. In dem Sinne auf jeden Fall auch im Pressing wichtig, die Rolle von Groß. Dann im eigenen Ballbesitz, weil man gerade schon vermutet, dass Deutschland auf jeden Fall im Ballbesitz dominieren wird, dann liegt es auch an Groß, die Ballzirkulation aufrechtzuerhalten, Rhythmuswechsel einzustreuen. Dementsprechend auf deutscher Seite auf jeden Fall Toni Groß und ja, genau, Mascherano bei den Argentiniern. Einerseits halt als der zentrale Anker, der da die ganze Defensive zusammenhalten muss. Andererseits auch gegen das deutsche Pressing, weil er ja dann seinen nicht so ganz spielstarken Mitspielern in der Defensive dann wahrscheinlich auch sehr viel Verantwortung übernehmen muss, das deutsche Pressing aufzulösen und da rauszukommen. Also deswegen auf jeden Fall die beiden als Schlüsselspieler.
Wenn Martin, wenn du dieselben Spieler nennen willst, dann würdest du dir nochmal dasselbe sagen wahrscheinlich, oder?
Ja, also Groß war auch mein erster Tipp. Ansonsten, aber ich glaube, das wird ein Spiel, wo es eigentlich relativ schwierig eventuell am Ende zu sagen ist, wer der Schlüsselspieler war, weil es außer Messi entscheidet das Ding einfach. Also wie gesagt, wenn Messi so ein Ding mal in die richtige Situation fällt, dann könnte Messi zum Schlüsselspieler werden auf jeden Fall. Falls das nicht passiert, dann wird es halt auch dann ist halt auch entscheidend, wie der gesamte Defensivverbund von Argentinien gegen den gesamten Offensivverbund von Deutschland funktioniert. Und da gibt es ja eben außer Mascherano und Kroos nicht so die Schlüsselspieler. Am ehesten halt noch Thomas Müller, den würde ich auf jeden Fall noch nennen. Ich kann mir vorstellen, dass er eventuell einfach richtiger Riecher in einer schwachen Situation von Argentinien, irgendwer macht einen falschen Schritt, der kriegt irgendwie einen abgeprallten Ball oder so ein Zeug und kann dadurch einen entscheidenden Durchbruch oder das entscheidende Tor erzielen, könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen, ich sag einfach mal Thomas Müller und ich gebe auch Mesut Özil noch kleine Chancen.
Mein Tipp, in der 89. Minute schlägt der eingewechselte Großkreuz einen langen Diagonalball nach vorne, den Christoph Kramer in den Winkel schießt.
Sehr schön.
Das sind meine Schlüsselspieler.
Also Christoph Kramer kann keine Tore schießen, wenn er nicht mindestens vorher 5 Spiele ausgedribbelt hat.
Also echt dumm.
Sehr gut.
Über 5 Mann drüber.
Ja, genau. Wie sagt er schon, Carsten Neitzel, dem Christoph fallen vor die Augen zu. Das hat man ja auch gesehen gegen Algerien in der Nachspielzeit.
Ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt wieder viel geschafft und vor allem haben wir jetzt hoffentlich nicht gejinxt diesmal. Also wir hoffen ja natürlich alle, dass Deutschland den Titel geholt. Wir sind ja brave Bürger des Landes Deutschland. Bis auf René. Der ist nicht brav. danke an René, danke an Konstantin, danke an Tobias, danke an Martin. Bei uns geht es weiter. Am Sonntag nach dem Spiel wird es natürlich eine Analyse geben. Wir werden gucken, ob wir dann hoffentlich den 4. deutschen Titel mit einer In-Depth-Analyse würdigen. Wird es vor dem Spiel noch eine Vorschau geben, bestimmt, oder?
Jo. Nein.
Gut, jein. die Antwort. Und ansonsten wollen wir hoffen, dass es Sonntag ein schönes Spiel wird. bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao. Ciao. Thank you.